Ja, also ich freue mich sehr, heute hier zu sein und Sie, dich zu sehen. Ich hoffe, ich darf euch alle duzen und das ist für jeden okay. Ich möchte euch mal, stellt euch mal vor, eine Situation, du bereitest dich vor auf eine Aufführung. Ja, du gehst zu einem Theater oder einem Musical und du freust dich total auf diesen Abend, du hast dich schick gemacht, bist früher losgefahren, kommst dort an und schaust dann nochmal auf dein Ticket. Ja, Reihe 20, Platz 16, gehst dorthin und du sitzt da vielleicht mit Begleitung und dann wartest du 5 Minuten noch, bis es losgeht. Und auf einmal merkst du, wie da so große Typen reinkommen, die irgendwie 3 Köpfe größer sind als du und sie laufen direkt vor dir in die Reihe, deinen Platz und setzen sich da direkt hin. Und die Kleineren unter uns werden das verstehen. Da hat man auf einmal nicht mehr den besten Platz und fragt sich, warum sitze ich nur auf diesem Platz? Ja, genauso kannst du im Fußballstadion gehen, dass irgendwelche Leute hinter oder vor dir sitzen und die ganze Zeit Chaos machen und du denkst dir, warum sitze ich nur auf diesem Platz? Ich würde gern eigentlich woanders sein. Und ich möchte es mal übertragen auf unser Leben. Ich denke, wir sind alle irgendwo in der Familie, haben wir unseren Platz so. Wir sind entweder, wenn du Geschwister hast, der Erstgeborene oder der Jüngste oder wie ich, die Mitte. Ja, ich habe 3 jüngere und 3 ältere Geschwister. Und ja, oder auch beim Arbeiten. Du bist entweder sitzt auf dem Chefsessel oder würdest da gerne sitzen oder bist in der Ausbildung oder seit Jahren auf dem gleichen Platz, aber du hast da irgendwo deinen Platz. Und genauso auch in der Gemeinde, du bist vielleicht hier Mitarbeiter oder Leiter, ja, Gemeindeleiter, das sind bei uns Älteste, so nennen wir das. Und ja, vielleicht bist du heute Gast, dann auch noch herzlich willkommen von mir. Und was ich sagen wollte, egal eigentlich auf welchem Platz du dich befindest, du wirst es spüren, du wirst es merken, ob es irgendwie weiter vorne oder weiter hinten ist, genauso wie bei so einem Theater. Und ich habe mich gefragt, und diese Frage, mit der möchten wir uns heute beschäftigen, was sind Gottes Vorstellungen für deinen Platz? Ja, was will er, wo will er dich haben, wie will er, dass du dich an diesem Platz verhältst als Christ in dieser Welt? Und bei all diesen Fragen möchten wir natürlich in die Bibel schauen, weil wir glauben, dass das Gottes Wort ist und weil wir glauben, dass Gott dadurch redet zu uns. Und es gibt dort einen Brief, den hat Petrus geschrieben und er schreibt ihn an verschiedene kleine Gemeinden. Und dieser Petrus, ich meine, viele von euch wissen, er war einer der 12 Jünger, wahrscheinlich so der Anführer, ein begeisterter Typ, ein sehr mutiger Mann, immer sehr vorschnell, hat sofort reagiert und schnell geantwortet und war einfach so der vorne dran steht, leidenschaftlich für Jesus. Aber er ist auch gescheitert und war enttäuscht und hat diesen Jesus dann doch irgendwann verleugnet. Und später, nachdem Jesus auferstanden ist, gibt Jesus ihm doch diese Berufung wieder und betont es nochmal, hey, du sollst Kirchenleiter sein, du sollst Gemeindeleiter sein, du sollst der Anführer für die ganzen Jünger sein. Und dann ist Jesus eben auferstanden in den Himmel gefahren und Petrus, er macht diese Aufgabe, er reist durch die ganze Welt, überall entstehen kleine Kirchen, wo man vorher noch überhaupt nichts von Jesus Christus gehört hat. Und inzwischen ist Petrus älter und er schreibt diesen Brief und da möchte ich uns mal gemeinsam oder möchte ich mit uns lesen. 1. Petrus 5, 1 bis 9, genau. Ja, bei euch ermahne ich die Ältesten, ich der Mitälteste, ein Zeuge von Christi Leiden und einer mit Anteil an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Kümmert euch aufmerksam um die Herde Gottes bei euch. Nicht, weil ihr euch dazu gezwungen fühlt, sondern freiwillig, wie es Gott will. Auch nicht nach eigenem Gewinn, indem ihr nach eigenem Gewinn strebt, sondern voller Hingabe. Führt euch nicht als Herrscher der Anteile auf, sondern seid prägende Vorbilder der Herde. Sobald dann der Oberhirte offenbart wird, werdet ihr mit dem unverwelklichen Kranz der Herrlichkeit belohnt werden. Ebenso ermahne ich die Jüngeren, unterordnet euch den Ältesten. Für alle gilt, euer Umgang miteinander soll von Demut geprägt sein. Denn aus der Schrift wissen wir, dass Gott sich Hochmütigen widersetzt, Bescheidenen aber Gnade gibt. Lasst euch erniedrigen unter die mächtige Hand eures Gottes, sodass er euch, wenn die Zeit gekommen ist, erhöht. Das bedeutet auch, dass ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Ihr liegt ihm doch am Herzen. Seid besonnen und wach, denn euer Feind, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe auf der Suche nach jemandem, den er verschlingen kann. Leistet Widerstand mit einem festen Glauben und im Wissen, dass dieselben Leiden allen euren Glaubensgeschwistern auferlegt sind. Ich bete kurz. Vater, ich danke dir für diesen Text, Herr. Ich danke dir dafür, dass du heute zu uns reden möchtest, dass du ja einfach ein redender Gott bist und mich jetzt gebrauchen wirst. Amen. Ja, also die Situation, in die Petrus hier hineinschreibt, ist, denke ich, deutlich schwieriger als die Situation für uns als Christen. Ja, wir leben hier sehr, sehr frei und vielleicht wirst du mal belächelt dafür, dass du Christ bist, aber im Grunde ist es, ja, doch deutlich erträglicher, denke ich, als für diese Leute. Nachbarn, Kollegen, Familie, alle haben sie ihnen gesagt, hey, weil ihr nicht opfert, sind uns die Götter nicht wohlgesonnen. Ja, ihr seid doch, ihr müsst kriminell sein, euer Anführer ist ein Krimineller. Ja, er ist am Kreuz gestorben. Ich meine, was ist das bitte für ein Anführer? Und sie hatten überhaupt nicht dieses Verständnis, keine Sympathie von den Leuten um sie rum. Und sie wurden beschuldigt für Sachen, die sie gar nicht gemacht haben. Und in dieser Situation, ja, sind die Christen so richtig unter Druck und sie wollen eigentlich ausweichen, sie wollen sich rächen, sie wollen irgendwie sich verteidigen. Und dann schreibt Petrus ihnen diesen Brief und ermutigt diese Leute und sagt, hey, ihr seid wie eine Herde. Lass mal das Bild zeigen. Genau, ihr seid wie eine Herde. Also, ich meine, das ist uns jetzt nicht das Geläufigste, aber doch, wir sehen es immer wieder, dass Schafe so gemeinsam in einer Gruppe unterwegs sind. Und eben mit dieser Metapher vergleicht Petrus diese Gemeinden. Ihr seid eine Gruppe. Ihr seid zusammengestellt. Ihr seid ein Team. Ihr seid keine Einzelkämpfer. Und er erklärt ihnen jetzt, wie sie in dieser Situation, in dieser schwierigen Situation, das Ganze schaffen werden. Und zwar innerhalb der Gemeinde. Und wir leben ja in einer Zeit, wo man sehr anonym Christ sein kann und vieles, was hier im Gottesdienst geschieht, kannst du auch genauso gut zu Hause erleben. Ich habe letzte Woche, war ich ganz verblüfft, weil mir jemand gesagt hat, ja, und ich habe deine Predigt im Internet gehört und ich habe mir gedacht, okay, ja gut, ist ja nicht schlecht. Und doch ist so mein erster von diesen 5 wichtigen Punkten, dein Platz ist in Gottes Herde. Ja, also Gott wirkt. Und er wirkt an seiner Gemeinde, er gibt uns Vorschriften und Ideen und ist alles in die Gemeinde hinein. Und wenn du Probleme hast, dann solltest du nicht als Einzelkämpfer irgendwo stehen und das alleine meistern. Ja, wenn du Christ bist, Jesus kennst und sagst, ich will ihm nachfolgen, dann will ich dir raten, wenn du es noch nicht gemacht hast, schließ dich einer Gruppe an, ja, irgendeiner kleinen Gruppe, irgendeinem Kreis von Christen, wo du ein Teil bist, wo du gesehen wirst, wo Menschen dich ermutigen können und du andere auch ermutigen kannst. Ja, und dann führt Petrus auf, es gibt Älteste, es gibt die Jüngeren, es gibt ja alle anderen so in der Gemeinde. Und was mir vor allem aufgefallen ist, ist, dass er ja davon redet, dass es Gottes Herde ist. Es ist Gottes Gemeinde. Es ist sein Eigentum und Gott hat bei dem allen irgendwie so seine Finger im Spiel. Wir sehen, erniedrigen unter die mächtige Hand eures Gottes. Also Gottes Hand, Gottes Kraft ist da und er wirkt in diese Gemeinde hinein. Er tut was. Und ich habe mir so gedacht, hey, vielleicht bist du nicht so glücklich mit der Platzverteilung, ja? Wer so um dich rum ist, wer so die Mitarbeiter neben dir sind oder die anderen Bereiche in der Gemeinde. Und was ich so interessant finde, ist dieser Begriff des Oberhirten. Also den Ältesten schreibt er, der Oberhirte wird offenbar werden. Und ich habe so nachgeforscht, was ist der Oberhirte, was kann das sein? Und habe festgestellt, wenn eine Herde sehr groß war, dann gab es viele kleine Hirten für die einzelnen Herden. Und dann gab es einen Oberhirten, der die Kontrolle hatte, der den Blick hatte für alle Herden und gesehen hat, hey, dieser Hirte, der hat hier ein paar Schafe zu viel, der kommt damit nicht zurecht und der hat die einfach weggenommen und zu dem anderen Hirten gestellt oder noch einen anderen Hirten gefunden. Und ich habe mir so gedacht, hey, das drückt so stark aus, dass Gott ja, da absolut dran beteiligt ist, welchen Platz ja, wer wo in der Gemeinde hat. Ich will nicht sagen, dass immer jeder auf dem richtigen Platz ist und doch glaube ich, dass Gott ein viel größeres Interesse daran hat, an seiner Gemeinde und daran, dass die Platzverteilung stimmt. Und deshalb will ich uns diesen zweiten Tipp geben, hey, hab Respekt vor Gottes Platzverteilung. Hab Respekt davor. Für mich war so ein entscheidender Moment, als ich in Dresden war im März und dort ein Praktikum gemacht habe. Ich habe ein Bibelvers gelesen im Gottesdienst und wollte den dann so weitergeben und der Älteste hat mich gebremst ein Stück weit, hat gesagt, hey, vielleicht merkt ihr das, das ist total gut, das ist total der gute Vers und wichtige Vers und trotzdem sagt es nicht jetzt, sondern sagt es einfach beim nächsten Gottesdienst so und ich war so ein bisschen enttäuscht, ja, ich habe gedacht, hey, Gott hat doch gerade zu mir geredet und so und ich habe gedacht, hey, das ist, ja, das ist jetzt wichtig, das zu sagen. Aber okay. Und ich bin auf meinen Platz zurückgegangen und dann später hat der Prediger aufgefordert, wir sollen für die Ältesten beten. Sie sind nach vorne gegangen und alle haben einfach so für die Ältesten gebetet. Und mir sind irgendwie in dem Moment auch andere Sachen eingefallen. Ich habe gedacht, boah, ich weiß gar nicht. Also ich würde jetzt auch gern was anderes machen, ja, oder für was anderes beten. Aber ich habe mich hingestellt und habe gesagt, doch Gott, ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass da Menschen sind, die vor mir den Schritt gehen. Ich danke dir dafür, dass du Menschen in Verantwortung setzt, dass du ja Leute hast, die wirklich die Richtung irgendwo vorgeben, die sich um die Herden kümmern, um die Gruppen von Christen, dass du da einfach wirklich wirkst und dass du das gebrauchst. Und ich hab gebetet und habe die Ältesten gesegnet und habe wirklich auch, ja, wirklich das Gott hingelegt. Und dann kam so dieses nächste Gebetsanliegen, wir sollen für die Mitarbeiter beten, beziehungsweise die Mitarbeiter dürfen nach vorne kommen. Und dann bin ich auch so als Praktikant mit vorgegangen. Und ich lass für mich beten. Und dann kommt ein Pastor auf mich zu, er kennt mich nicht. Also wir haben uns einmal kurz gesehen. Er war auch nicht von dieser Gemeinde und er fängt an, mir Sachen zu sagen. Und ich merke, hey, er spricht gerade jetzt zu meinem Herzen. Und das, was er in dieser Situation gesagt hat, das war eins zu eins das, was ich vor Menschen verborgen habe, wo ich gedacht habe, hey, das weiß niemand. Und Gott zeigt es ihm und Gott spricht durch ihn zu mir. Und ich war so krass bewegt, ich war so geflasht von der Gegenwart Gottes, weil ich gemerkt habe, hey, wow, Gott kennt mich wirklich, Gott kennt meine Situation, Gott sieht genau da hinein und Gott spricht genau da hinein mit den richtigen Worten. Und er hat es dann noch später bestätigt mit ein paar anderen Sachen. Und ich habe gedacht, hey, warum ist das so gewesen? Vielleicht genau deshalb, weil ich vorher gesagt habe, ja, ich gehe diesen Schritt zurück und habe Respekt vor Gottes Platzverteilung. Ja, und dann beschreibt uns diese Stelle, was Gott so für jeden einzelnen Platz so ein bisschen möchte. Oder Petrus fängt damit an, erstmal sich selber zu beschreiben. Er sagt, ich bin der Papst. Nee, sagt er nicht. Ich bin Mitältester, okay? Also er sagt ihnen, hey, ich bin einer von euch. ich bin, für mich gelten dieselben Regeln. Ja, ich bin genauso herausgefordert, obwohl ich eigentlich von Jesus vor euch allen angesetzt bin, sage ich, eigentlich stehe ich bei euch. Ja, eigentlich ist da gar nicht so der Unterschied. Und dann sagt er den Ältesten, das haben wir ja gelesen, darf es zeigen, kümmert euch aufmerksam um die Herde Gottes, nicht weil ihr euch dazu gezwungen fühlt, sondern freiwillig und ja, und so ein paar andere Punkte. Und dann sagt er, hey, und wenn der Oberhirte erscheint, werdet ihr belohnt werden, ja, mit dem unverwelklichen Kranz, ja, mit diesem Bundesverdienstkreuz und noch viel mehr, ja, was auch immer. Leiten und Ältester sein, ich glaube, das ist schon ein bisschen dieses im Theater auf den reservierten Plätzen sitzen zu dürfen und trotzdem leiten nach den Ideen von Petrus ist eine Herausforderung. Also wenn ich mir so die nächsten Punkte anschaue, diese Leiterschaftsprinzipien, die fordern auch mich ganz schön heraus. Und ich finde so diese erste Sache sehr, sehr schön, dass er sagt, hey, macht es nicht gezwungen, sondern macht es freiwillig. Ja, nicht, weil ihr es irgendwann mal angenommen habt, nicht, weil irgendjemand euch damit aufregt, sondern weil ihr sagt, hey, ich mache das für Gott, ich habe mich da entschieden. Und er sagt ihnen nicht, behalte auf jeden Fall irgendwie dein Amt, sondern mach es freiwillig, natürlich. Und manchmal muss man durchhalten und sich durchkämpfen. Und ja, trotzdem ist es so, diese erste Sache, dann zweitens sagt er, macht es nicht für den eigenen Gewinn, strebt nicht nach eigenem Gewinn. Und ich habe so gemerkt, als Leiter kann man so schnell doch schauen, dass es nach den eigenen Vorstellungen geht, dass man es irgendwie selber macht und seine eigenen Ziele verfolgt und irgendwo die anderen ja hinten anstellt. Und eigentlich bedeutet es hier auch, stell dich hinten an, ja, als Leiter, du gibst dich hin voller Hingabe für die anderen, so wie Jesus sich hingegeben hat. Wenn wir Jesus anschauen, ich finde es so beeindruckend, dass er dass er den Jüngern die Füße wäscht. Wie komisch, ja, wie krass. Und Jesus sagt, ich will das euch tun als Vorbild. Das soll bei euch Leiterschaft bedeuten, dass ihr dienstbereit seid, dass ihr für die anderen das tut. Und dann steht hier, führt euch nicht als Herrscher an, sondern seid prägende Vorbilder. Mich hat dieses Wort Vorbilder so begeistert. Aus dem Griechischen kommt es daher, dass man eine Münze geprägt hat, ja, und dieses Vorbild, wie auch im Deutschen, ja, ist das Bild vorher, das dann auf diese Münze drauf kam. Ja, es gibt ja eine 5-Euro-Münze jetzt. Ich bin mal ganz gespannt, wie die aussieht. Also, hat die jemand schon mal gesehen? Okay. War mir auch neu bis vor kurzem. Ja, und ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich das auch noch mal deutlich machen mit so einem Stempel. Ja, also das, was Petrus von diesen Leuten will, von den Ältesten will, ist, dass sie wie so ein Stempel sind. Ja, dass sie sich nicht eben nur anpassen irgendwie und alles machen, wie es den anderen gefällt, sondern dass sie einen ausgezeichneten Charakter haben, der ja bei anderen was hinterlässt. Ja, und wo was dran bleibt. Und das war im Grunde auch das, wo ich dann in Dresden gemerkt habe, hey, diese Ältesten sind Schritte vor mir und ich will von ihnen lernen. Ich habe dann Fragen aufgeschrieben, habe Treffen vereinbart und hab mir Zeit genommen, weil ich gesagt habe, hey, das ist mir wichtig, ich will diese Prägung abbekommen. Und genau, also so viel zu den Ältesten, dann kommt es an die Jüngeren und auch hier schreibt er im Grunde das, was er den Ältesten sagt, was er von sich selber sagt, stellt euch hinten an, ja, unterordnet euch den Ältesten, fällt uns sicherlich nicht immer so leicht. Und eigentlich sagt er dann allen, hey, demütigt euch, also demütigt euch im Umgang miteinander. Und ja, ich hab so gedacht, Demut, man denkt da eben immer sehr stark so an dieses sich geduckt irgendwo verstecken oder sorry, ich bin auch noch dabei. Ich glaube, darum geht es gar nicht. So wie du in einer Warteschlange irgendwo sagen kannst, hey, ich stelle mich hinten an, ja, oder ich lasse die Person vor. Das kannst du sehr selbstbewusst machen. Da kannst du dran stehen und sagen, ja, ich weiß was. Ich nehme diesen Platz einfach an und ich komme damit klar. Ich bin damit zufrieden. Und vielleicht, ja, kommt man dann, hat man dieses gleiche Problem, was ich dann habe. Man denkt sich, hey, wo bin dann ich? Ja, wenn ich mich hinten anstelle, was ist dann mit meinen Sachen und mit meinen Problemen und mit meinen Sorgen? Und da gibt uns Petrus den Tipp, werft alles auf ihn, werft alles auf Jesus. Ja, so wie wir das vorher schon in der Prophetie und bei Thomas gehört haben. Werft es alles auf ihn. Und ich denke, ja, wir dürfen darin natürlich irgendwo gesund sein. Also es kann nicht sein, dass du dir ständig immer neue Sorgen irgendwo herholst. Dann stimmt vielleicht was in deinem Leben nicht. Und doch kann es ja manchmal sein, wie für diese Christen in dieser Situation, ja, die so belastet waren dadurch, dass sie, ja, dass andere einfach so gegen sie waren. Und das ist so mein Punkt, einfach so der dritte. Dein Platz soll anderen Vorteile verschaffen. Okay, dein Platz soll anderen Vorteile verschaffen. Und ich denke, wenn wir das alle beherzigen und leben, dann haben wir einander, dann dienen wir einander, da sind wir einander ein Geschenk. Und das ist begeisternd so. Ja, was ich mir so gedacht habe hier, die Gemeinde ist wirklich in dieser Situation sehr, ja, hat irgendwo so einen schlechten Ruf. Ja, man ist überhaupt nicht begeistert von ihnen. Und vielleicht wollten sie die Weltveränderer sein. Ja, sie sind auf jeden Fall Weltveränderer gewesen, aber als solche wurden sie nicht angesehen. Ja, man schreibt darüber, dass es dass sie als verderbliche Fremdreligion angesehen wurden. Ja, und die Leute schauen sie an und denken, das sind kriminelle Spinner. Und in dieser schwierigen Situation gibt Petrus ihnen jetzt diesen Tipp und sagt, seid besonnen und seid wach. Und ich habe gedacht, woran sich Petrus vielleicht erinnert hat, ist seine eigene Situation, als er mit Jesus unterwegs war. Und er hat ja immer gesagt, Jesus, ich gehe mit dir und du bist der Messias und ich gehe mit dir bis zum Tod. Und Jesus sagt ihm, nee, wirst du nicht. Und aber er wollte es sein. Er wollte mit Jesus diese Welt verändern. Und wahrscheinlich hat er sich schon ausgemalt, wie das alles ablaufen wird, wie er seinen Kindern irgendwann mal erzählen wird. Und dann habe ich Jesus verteidigt und bin ja hier mit ihm gegangen, hatte mein Schwert dabei und jetzt sitzt Jesus ja auf dem Thron und die Römer sind raus aus dem Land und er ist der Held und ich darf bei ihm sitzen. Ich kann mir so vorstellen, wie das doch irgendwo so in seinem Herzen war, ihm wichtig war. Und ja, und Jesus sagt zu ihm, nee, so wird's nicht ablaufen. Und dann sagt er ihm, sei wach und bete. Und Jesus selber, er weiß, dass sein Tod nahe kommt und er betet. Und Petrus, wahrscheinlich hat er gedacht, hey, wir hatten schon so einen langen geistlichen Abend, das ist jetzt ja auch langsam genug. Also man muss auch irgendwo auf seine Gesundheit achten und Schlaf braucht der Mensch, ja, ganz wichtig. Und wahrscheinlich hat es Petrus nicht so als so wichtig empfunden, jetzt hier wirklich zu beten. Und dann kommen Soldaten und wollen Jesus schnappen. Und Petrus merkt, hey, nein, mein Platz ist doch bei Jesus. Ja, ich verteidige diesen Jesus. Und er zückt sein Schwert und er schneidet einem Soldaten das Ohr ab. Und Jesus sagt, hey, wer Schwert in die Hand nimmt, wird durch Schwert umkommen. Er sagt ihm, das ist nicht mein Plan, das ist nicht mein Weg. Und ich habe so gedacht, Petrus wollte Jesus verteidigen und eigentlich hat er seine Vorstellungen verteidigt. Eigentlich hat er alles getan, dass es nach seinen Vorstellungen läuft. Und in diesem Ziel, seine Vorstellungen zu verteidigen, hat er Menschen verletzt. Und ich glaube, das kann so schnell bei uns auch passieren. Und deshalb müssen wir besonnen und wach sein. Das ist so mein nächster Punkt. Sei aufmerksam, bevor du deinen Platz verteidigst. Ja. Ich habe gedacht, so, gerade wenn du in der Gemeinde mitarbeitest, dann kommst du in Situationen, wo du denkst, so, ja, das ist jetzt schwierig oder hier hat man mich wirklich vernachlässigt oder falsch behandelt oder ein falsches Bild von mir. Und man kann sich wehren, man kann irgendwo kämpfen und um jeden Preis seine Vorstellungen durchbringen und dabei den Teufel sich ins Haus holen. Ja, also Petrus schreibt hier tatsächlich, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ja, genau sowas will er ausnutzen, dass wir irgendwo, dass in unserem Herzen irgendwo Bitterkeit, Traurigkeit, Verletzung oder ja sonst irgendwas, eine Wut ist gegen jemand anders. Und wenn Petrus jetzt diesen Löwen als Vergleich nimmt, dann merkt man im Kontrast zu der Herde, zu den Schafen, die sind da ziemlich, ja, schwach dagegen irgendwie. Und ja, da kommt man nicht unbedingt dagegen an. Und es ist eine Gefahr. Es ist einfach, der Teufel kann eben genau das ausnutzen, dass wir unseren Platz verteidigen wollen. Einer meiner Lieblingszitate ist von George Whitefield. Er sagt, mein Name soll vergessen und von allen niedergetreten werden, wenn nur der Name Jesu dadurch verherrlicht wird. Aber ganz ehrlich, wenn ich das so mal selber erleben würde, ich weiß nicht. Also, dass mein Name niedergetreten wird, dass Jugendliche alle irgendwo anders hingehen, in anderen Jugendgottesdienst, ich bin ja Jugendleiter und dass da irgendwie so gar nichts bei mir ist oder für mich ist oder ich von niemandem da irgendwie ein Stück weit Anerkennung kriege für die Arbeit, die ich mache. Ich weiß nicht. Und manchmal merkt man eben noch nicht, dass Jesus verherrlicht wird, so wie es Petrus noch nicht gemerkt hat. Man merkt es erst später. Und ja, Petrus, er schreibt ihnen genau das und er sagt ihnen auch von sich, hey, ich erlebe jetzt auch Leiden. Ich gehe jetzt durch eine schwierige Zeit und sagt, ich habe Anteil an der Herrlichkeit, die offenbart werden wird. Ja, und das ist so cool. Er macht ihnen ständig Mut damit, dass sie erhöht werden, dass da noch was kommt, dass da etwas vor ihnen liegt, dass Jesus kommen wird, dass er wiederkommen wird, dass wir im Himmel sein können bei ihm. Und er schreibt dann eben weiter den Text, das kannst du auch mal zeigen. Der Gott aller Gnade, der euch zu einer nie endenden Herrlichkeit mit Christus beruft. Also nie endende Herrlichkeit, das ist so was wie der Himmel, ja. Und euch kurz leiden lässt. Er wird euch aufrichten, stärken, kräftig machen und euch auf festen Grund stellen. Sein ist die Kraft in Ewigkeit. Amen. Also, wenn Petrus diesen Leuten etwas klar machen will, ist das, dass der Platz, um den es am Ende geht, im Himmel ist. Bei Jesus ist in ewiger Herrlichkeit mit ihm. Und darum geht's und darauf kommt's an. Und ich fahre ja regelmäßig Zug und sitze dann immer wieder im IC oder ICE und ich habe das ganz gern so, es ist total gemütlich. Aber bevor ich das mache, sitze ich meistens im Bahnhof in der Kälte, ohne Lehne. Unangenehm, die Plätze neben mir sind dreckig und keine Ahnung, irgendjemand raucht in nächster Nähe und es ist alles nicht so komfortabel. Aber das ist mir meistens so völlig egal, weil ich denke, jetzt sitze ich da 5 Minuten, solange der Zug nicht zu spät kommt, ist alles gut, ja. Und dann fahre ich dann 3 Stunden auf diesem gemütlichen Platz und diese Wartezeit, die habe ich so schnell wieder vergessen, ja. Und lass uns diesen Fokus bekommen. Es geht um den Himmel. Es geht am Ende um deinen Platz im Himmel. Und vielleicht fragst du dich, hey, wie komme ich eigentlich an diesen Platz? Was muss ich dafür tun? Und diese Verse sagen uns, das nochmal zeigen. Gott beruft, Christus ruft uns dahin. Er selber ist gekommen, hat diesen Weg freigemacht. Die Bibel gibt uns eigentlich nur einen Weg zu Jesus, zum Himmel. Und es ist nicht deine Werke, das ist nicht, dass du sagst, ich ändere jetzt mein Leben. Es ist nicht deine neue Einstellung, sondern es ist Jesus, der dir Kraft geben will, auf den du dich einlässt. Und wenn du irgendwann vor Gott stehst und er dich fragt, warum soll ich dich annehmen? Dann kann es in meinen Augen nur eine richtige Antwort geben. Und zwar nicht, weil ich mein Leben geändert habe, sondern Jesus. Jesus ist die Antwort. Er ist die Kraft. Er ist derjenige, der für mich alles getan hat, alles gegeben hat, für mich ans Kreuz gegangen ist, für meine Schuld. Und er wird uns kräftigen, er wird uns Kraft geben. Wenn er dich irgendwie an einem Platz sitzen lässt, ja, vielleicht beim Arbeiten oder eben in der Gemeinde, wo du dich nicht so wohl fühlst, es geht um den Platz im Himmel. Und es geht um den Platz bei ihm und es geht um seine Kraft und er wird dir auch dafür die Kraft geben für deine Situation hier. Ja, ich möchte noch eine Frage stellen und eigentlich betrifft sie, kann sie hier jeden betreffen, ob du Jesus kennengelernt hast oder ihn noch kennenlernen willst. Und ihr dürft alle gerne die Augen dazu schließen. Wisst ihr, diese Stelle ist nicht so angenehm. Der Hauptgedanke ist irgendwo, lasst euch erniedrigen unter die mächtige Hand eures Gottes, sodass er euch erhöht, wenn die Zeit gekommen ist. Und vielleicht fordert er eben genau das, dass du dich mal klein machst vor ihm. Dass du vielleicht auch mal sagst, hey, meine Sorgen, meine Probleme sind nicht so wichtig, ich lege sie vor ihm ab. Oder dass du sagst, hey, deine Platzverteilung ist wichtiger als meine Vorstellung davon. Ich werde niemanden rausekeln. Und wenn du auch noch gar nicht Jesus kennst oder sagst, ich möchte eigentlich möchte ich diesen Platz im Himmel, dann will ich dich heute fragen, willst du Gottes Vorstellung für deinen Platz heute annehmen? Willst du sagen, hey, es geht mir um deine Ziele, um deine Vorstellung, ich nehme das so an, genau dieses, dass ich mich erniedrige, hinten anstelle, unter deine mächtige Hand und dann erhöht werde. Und wenn du sagst, ja, ich möchte heute eine Entscheidung treffen, ich möchte das vielleicht auch nochmal festmachen, dann darfst du dich melden, es geht nicht um mich, sondern es geht einfach darum, dass du diese Entscheidung triffst für dich persönlich. Und es wäre cool, wenn ihr jetzt euch meldet, völlig egal, ob du Christ bist oder nicht, du kannst einfach sagen, ich nehme diese Vorstellung von dir an und vergib mir, wo ich es nicht getan habe. Ja, danke. Okay, ich bete einfach noch für uns alle, die sich da entschieden haben. Vater, ich danke dir dafür, Herr, dass wir wissen dürfen, dass deine Vorstellungen, deine Pläne, deine Gedanken für uns so viel besser sind als unsere. Und wir müssen nicht, ja, wir müssen nicht alles selber in der Hand haben, wir müssen nicht alles managen, wir müssen nicht jede Gemeinde kennen, wir müssen nicht in jede Situation hineinschauen und irgendwie immer den besten Weg wissen, sondern wir müssen einfach nur dich kennen, unseren Fokus bei dir behalten und mit dir aushalten. Und hilf uns, dass wir diesen Platz annehmen, den du uns gibst, ja, auch dankbar annehmen und nicht irgendwie ja nur nörgeln, dass es doch anders irgendwie besser sein könnte. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns dafür die Kraft geben willst und dass wir in Ewigkeit bei dir sein dürfen. Was für ein Geschenk, Herr, was für ein Geschenk. Ich danke dir für jeden, der diese Entscheidung getroffen hat. Und ich danke dir dafür, dass du ja das siehst und da hinein wirkst, Herr, und Menschen zu dir führst. Amen. Amen.